Lasst uns ein Gotteswort lesen, ehe wir um den Segen bitten. Aus Evangelium Johannes, aus dem 6. Kapitel von Vers 60. Hier heißt es, viele von seinen Jüngern oder Anhängern, die ihm zugehört hatten, erklärten, das ist eine harte oder unannehmbare, anstößige Rede. Wer kann sie anhören? Weil aber Jesus bei sich wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er zu ihnen, das ist euch anstößig? Wie nun, wenn ihr den Menschensohn dorthin auffahren seht, wo er vor dem war? Der Geist ist es, der das Leben schafft, das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind unter euch auch solche, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, welche ungläubig blieben, und wer der war, der ihn verraten würde. Er fuhr dann fort. Aus diesem Grunde habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater verliehen ist. Lob und Dank sei unserem Herrn für sein teures und heiliges Wort. Wir glauben nicht nur, dass unser Herr in jenen Tagen all die Gedanken über allen wusste, und ob wer glaubte oder nicht, sondern wir wissen, er kennt die Menschenherzen auch heute noch. Er hat sich noch nicht geändert. Wir sind vor ihm offenbar und können nichts verbergen. Aber wir sind so dankbar, dass er uns gezogen hat. Sonst hätten wir gar nicht von uns selbst auskommen können. Und dafür können wir nur immer wieder ihm die Ehre und die Anbetung und den Dank und den Preis darbringen. Wisst ihr, auch in unseren Tagen mögen Menschen sich stoßen an diesen und jenem Wort, welches Gott in unseren Tagen redet. Aber die Auserwählten, sie stoßen sich nicht an die Worte ihres Gottes, sondern sie erfreuen sich, wenn Gott redet. Sie sind froh, wenn Gott etwas kundtut, was ihm wohlgefällig ist. Und so können auch wir nur danken und seinen Namen dafür preisen. In jenen Tagen war es anstößig. Natürlich, auch in unseren Tagen mag es vielen anstößig sein und viele mögen darüber murren. Aber die wahren Anbeter, die wahrhaftigen Gläubigen, sie werden nicht murren, sie werden sie nicht stoßen. Wenn sie im Lichte wandeln, können sie sie nicht stoßen. Und so sind wir dem Herrn auch heute Abend dankbar und möchten ihn bitten, er möge auch heute Abend in unserer Mitte verweilen und uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Wir stehen jetzt auf zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für diese Gnadenstunden, für diese Gnadenzeit, die wir noch haben dürfen, dass wir kommen dürfen, um gemeinsam deinen Namen zu erheben. Herr, wir wissen, du erkennst die Herzen. Du weißt, wie wir es meinen. Herr, du stehst uns an erster Stelle, o Herr. Wir preisen deine Gnade, die uns gesucht und gefunden hat. Herr, und unser Verlangen ist, du wollest uns auch heute Abend begegnen. Einem jeden, der gekommen ist, Herr, von nah und von fern. Andere, Herr, die andere Dinge vorhaben, sind nicht gekommen. Aber wir als dein Volk sind hier, o Gott, um anzubeten, um deinen Namen zu erheben. Du wunderbarer Gott, du kennst ja die Wege eines jeden Einzelnen. Du kennst die Gedanken, Herr. Es ist nichts verborgen vor dir. Von Anfang an, Herr, hast du einen jeden gekannt, o Herr, und weißt um jeden Einzelnen Bescheid. Herr, wir beten dich an und bitten dich, verbleib in unserer Mitte auch heute Abend. Herr, nun nimm uns hin, so wie wir sind. Nimm unsere Stammeln auf zu dir, oh Gott. Wir kommen, so wie wir sind, Herr. Und bitte nicht nur für uns, Herr, sondern für dein gesamtes Volk, Herr. Für all unsere Brüder und Schwestern. Und auch für alle, die krank sind, oh Herr. Die niedergedrückt sind, Herr. Mein Gott, du kennst alle Herzen. Du weißt, wie es um allen bestellt ist, Herr. Darum legen wir dir alles hin, oh Gott. Und wissen, du wirst geben, über Bitten und Verstehen. Nimm hin den Lobpreis und die Anbetung. Herr, wir danken dir, dass du auch unseren Bruder wieder gesund zurückgebracht hast. In unserer Mitte, oh Herr, segne ihn heute Abend, Herr. Oh Herr, stärke ihn an Geist, Seele und Leib. Und uns allen, Herr, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich mehr und mehr, Herr. Halleluja. Wir glauben, Herr, dass du nicht ferne bist, sondern du bist uns nahe getreten. Und darum preisen wir deinen herrlichen Jesus-Namen. Amen.
Ich habe darüber nachdenken müssen, was so alles innerhalb einiger Tage geschehen kann. Ein Erdbeben bedeckt 25.000. Hier, das, dort, jenes. Dinge geschehen, die uns die Wiederkunft des Herrn ganz, ganz nahe vor Augen führen. Ich habe es in New York mitgesehen, mitgehört, was in Genf vor sich ging und dachte an das Wort aus 1. Thessalonicher 5, das uns allen bekannt ist. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werde nicht entrinnen. Die Hauptworte, um die es ging, waren Frieden und Sicherheit. Und man muss, wenn man nicht ganz daneben tippt oder tappt, zugeben, dass Gorbatschow es aufrichtig gemeint hat. Einer der wenigen, ich weiß, Bruder Schmidt, wer aus dem System kommt, hat das Vertrauen für immer verloren. Aber es ist nun mal an der Zeit, auch reell zu urteilen. Auf der anderen Seite muss sich erfüllen, was Gott durch den Mund aller Propheten geredet hat. Einbegriffen auch durch Bruder Brenhim, der gesagt hat, dass Russland Amerika zerstören wird, und er sah nur noch Schutt und Asche. Und wenn das von diesem Mann aufrichtig gemeint war, und er sagt, ich verschrotte unter Aufsicht die Hälfte alles Arsenals, wenn ihr nicht zu den Sternen hinaufgeht. Ich habe das alles mitgehört, zum ersten Mal nach Jahren mal Fernsehen geschaut, warum nicht? Und wenn dann aber die Gegenseite nicht drauf reagiert, dann kann man sich vorstellen, welche Gedanken da hervorkommen. Und der Mann sagt sich, ehe du da hinaufgehst, werde ich dir unten zeigen, wie es links geht. Und auch das muss so sein, damit sich Gottes Wort in allem erfüllt. Das gibt einen direkten Dreigang, ein richtiges Dreieck, Amerika, Rom und dann Harmagedon. Bei den zwei ersten wird der Russe gut davonkommen, beim letzten wird Gott ihm das Ende bereiten, das wissen wir alle. Auf den Bergen Israels oder beziehungsweise im Tal von Megiddo wird er sein Ende erreichen. Aber das alles muss ja so sein, weil es in der Heiligen Schrift so steht. Und wenn in Offenbarung 18 dreimal hintereinander geschrieben steht, O du große Stadt, in einer einzigen Stunde ist das Unheil über dich gekommen und bist verbrannt worden und so weiter, dann wird das auch geschehen. Und die Dinge werden sich sehr, sehr schnell zuspitzen. Auch wenn ich in dem neuen Rundbrief schreibe oder das Wort Generation oder Geschlecht ein wenig ausführe, ich gehöre nicht zu denen, die meinen, mein Herr kommt noch lange nicht. Im Gegenteil, ich gehöre zu denen, die glauben, dass die Wiederkunft des Herrn nahe bevorsteht. Aber auch zu denen, die glauben, dass Gott sich noch einmal offenbaren wird, noch einmal offenbaren muss. Dass wir zumindest erleben, was unsere Brüder am Anfang erlebt haben. Es muss einfach dahin kommen. Daran führt kein einziger Weg vorbei. Aber heute wollen wir eine Gebetsstunde haben. In dem Wort, das wir lasen, ist noch weiter zu lesen, wie uns allen seit Jahr und Tag bekannt ist. Herr, zu wem sollen wir gehen? Vorher ist uns gelesen worden, viele sind hinter sich gegangen, haben den Herrn verlassen, folgten ihm nicht mehr. Und dann, Herr, zu wem sollten wir gehen? Das ist unsere Einstellung. Zu wem, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dabei bleiben wir. Wir bleiben bei den Worten des Herrn. Auch wenn wir manchmal oder vorübergehend als Menschen dastehen, die vielleicht ein bisschen zurückgeblieben sind, wir möchten mit dem Herrn vorwärts gehen. Wir wollen nichts Gemachtes, sondern das Wirken Gottes in Wahrhaftigkeit und Treue. Es heißt hier, der Geist ist es, der das Leben schafft. Das Fleisch hilft nichts. Wir können uns noch so anstrengen. Göttliches Leben kann nur Gott in uns schaffen. Durch das Wort und den Geist. Alles eigene Wollen und Tun ist doch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wie, wenn ihr den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vor dem war. Wenn das, was der Herr vorher sagte, ihnen anstößig war, was soll erst dann sein, wenn er aufgefahren ist? Ich hatte vorhin von dem Juden erwähnt, mit dem ich durch die halbe USA flog, von Kansas City nach New York. Und man hört es ihnen ja bei den ersten zwei, drei Sätzen heraus, dass sie jüdisch sind. Und ein großes Vorrecht für mich, immer mit einem Juden zu sprechen. Aber wenn dann der Jude sagt, einen persönlichen Gott gibt's nicht, und das geht dann immer so weiter, dann tut das umso mehr weh. Wenn ein Heide das sagt, dann nimmt man's hin und sagt, der ist unbeschnitten an Herz und Ohren, was kann er dafür? Aber es war etwas ganz Wunderbares, als ich diesem netten Juden sagen konnte, wenn es für dich keinen persönlichen Gott gibt, das bedeutet noch lange nicht, dass es ihn für mich nicht gibt. Und dann gab ich mein Zeugnis. Und ich habe die Bibel rausgeholt und habe gesagt, jetzt lesest du aus deinen Propheten. Und wir haben gelesen. Aber fragt nicht nach Sonnenschein. Die Leute haben rechts und links geschaut. Und wir haben im Flugzeug eine Bibelstunde gemacht. Sie wurde ihm zum Segen. Und mir natürlich auch. weil ich Zeugnis ablegen konnte von der persönlichen Begegnung mit dem Herrn. David hat schon gesagt, der Herr ist mein Hirte, nicht ein Hirte, mein Hirte. Das ist der große Unterschied. Und dann kam er natürlich auf das, was im Dritten Reich geschah, zu sprechen und gab selbst die Antwort und sagte, wenn Gott wirklich da ist, ja, ich sag, danach wirst du nicht gefragt, er ist da, sonst wärst du nicht da. Nicht? Und ihr wisst, da geht es immer hart her. Da lasse ich nicht auf mich warten. Aber ich habe einfach gesagt, oder er hat dann gesagt, wenn es einen Gott gibt, dann hat er auch das, was unserem Volk widerfahren ist, in seinem Plan gehabt. Und er ging noch einen Schritt weiter und sagte, sonst wäre der Staat Israel vielleicht gar nicht entstanden. Und ich sagte, Chef, da sind wir bei dem Punkt angekommen, um den es geht. Und so fügt Gott alles in einer ganz wunderbaren Weise. Er hat durch Mose sagen lassen, dass er sein Volk zerstreuen wird und am Ende der Tage einen Überrest zurückholen. Und ich lese es ihn lesen. Und er sagt, steht das wirklich geschrieben? Ich sage, natürlich, im Mose. Ich sage, das kann nicht sein. Ja, doch, das ist so. Und wir kamen auf den Messias zu sprechen. Und er sagte, hör mal, der Messias ist für uns ein Mensch wie jeder andere, ungefähr von der Größe eines König Davids. Ja, ich sage, würde es dir schwerfallen zu glauben, dass Gott sich auch, obwohl er Geist ist, in sichtbare Gestalt offenbaren könnte? Nein, sagte er, das kann ich glauben. Bei Gott, wenn es ihn gibt, dann ist ihm alles möglich. Ja, ich sage, dann glaub doch, dass er sich in Jesus Christus sichtbar geoffenbart hat. Und dann lasse ich ihm noch, oder er, wer immer auch, aus Sacharja 13 vor. Und es kam wirklich dahin, dass er zugeben musste, das hat sich alles an unserem Herrn erfüllt. Aber noch ist die Decke über ihren Augen. Noch können sie nichts sehen. Aber wenn die Stunde schlägt, dann werden sie es sehen. Ich musste an ein Wort denken aus dem Propheten Jesaja. Hier sind ja all die Dinge vorausgesagt worden, aber wir haben gesagt, wir wollen beten. Und das wird vielleicht das Allerbeste sein, dass wir gar nicht mehr weiter in die Schriftbetrachtung hineingehen, sondern einfach beten. Und ich möchte darum bitten, dass wir nicht lange aufgefordert werden müssen, sondern uns öffnen vor dem Herrn, wie wir das doch auch schon kennen und getan haben, damit sich der Geist Gottes herunter, ja, herabneigen kann und über uns sein und in uns hineindringen und dass uns der Segen Gottes in vollem Maße zuteil werden kann. Hier haben wir alle mitgelesen, der Geist ist es, der das Leben schafft. Also brauchen wir den Geist Gottes, der göttliches Leben in uns schafft. Die Belehrung ist etwas Wunderbares. Sie ist nötig, sie ist notwendig, sie muss sein. Sie ist ja wie das Gestell, wie das Rückgrat, das wir einfach benötigen. Aber dann muss der Geist Gottes kommen, um Leben in uns zu schaffen. Und hier steht's, der Geist ist es, der das Leben schafft, das Fleisch hilft nichts. Und das haben wir erkannt. Göttliches Leben kann nur aus Gott kommen. Und der Geist Gottes schafft das göttliche Leben in denen, die durch das Blut des Lammes erkauft worden sind, die Vergebung ihrer Schuld empfangen haben, die Versöhnung die Heil empfangen und erlebt haben, in denen schafft der Geist Gottes neues göttliches Leben. Und dann dahinter steht, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wie wunderbar, wie harmonisch. Nicht nur Geist, sondern Wort kommt dazu. Und die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wie oft haben wir es gesagt? Es gibt die charismatische Bewegung, die wollen nur bewegen, die wollen leben, aber sie wollen das Wort nicht. Es muss beides da sein, das Wort und der Geist. Die Worte des Herrn sind Geist und sind Leben. Und der Geist ist es, der das Wort nimmt und göttliches Leben in uns aus Gnaden schafft. Wir sind dankbar, dass wir dieses nicht nur wissen, erkennen und aus der Heiligen Schrift lesen, sondern auch erleben können. Wir möchten erleben, was wir in der Schrift lesen. Vers 64 darf sich an keinem von uns erfüllen. Hier steht, aber es sind unter euch auch solche, die nicht glauben können. Das darf nicht sein. Wer das hier weiterliest, merkt, dass es bis auf Judas hinausläuft, der verraten würde und es auch getan hat. Also, niemand braucht sich von uns diese Schuhe anzuziehen, die passen keinem. Wir sind hier, weil wir glauben, stimmt's oder nicht? Wenn wir nicht glauben würden, wären wir nicht hier. Ich habe es unserem geliebten Bruder vor der Versammlung gesagt, manchmal werden wir mit Gedanken gepeinigt, die auch vom Feinde sind. Alles, was uns niederdrückt und kaputt machen möchte, kommt doch nicht von Gott. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Petrus und Judas. Wer war es? Irgendeine der großen Gottesmänner geriet in Verzweiflung. Und war es Moody oder irgendeiner. Und nach 2 Jahren der Verzweiflung wollte er sich das Leben nehmen. Weil der Satan ihm immer gesagt hat und immer wieder, du bist wie Judas, du bist wie Judas, du bist wie Judas. Und er konnte sich das nicht erklären. Und dann traf er einen Mann, einen ganz einfachen, gläubigen Mann. Und sie sprachen miteinander. Und er sagt, hör mal, dir hat der Teufel, der in den Judas hineingefahren ist, die Augen verblendet. Du bist nicht Judas, sondern Petrus. Du hast den Herrn nicht verraten. Du hast kein Geld kassiert. Du hast ihn nicht preisgegeben. Du hattest nur nicht den Mut, ihn zu bekennen und hast ihn nur verleugnet. Und als dieser Mann ihm so den Schlüssel in die Hand gab, da hat er die Hand des Herrn ergriffen und hat gesagt, das stimmt. Also ist Gnade für mich. Und der Mann fing an zu weinen. Und es hat sein ganzes Leben verändert, weil er in dem Moment begriffen hatte, dass der Teufel ihn kaputt machen wollte. Und dann sah er plötzlich, wer er ist und wohin er gehört. Und ließ sich dann auch richtig einordnen. So müssen auch wir es tun. Manchmal kommt der Feind und möchte grundsätzlich kaputt machen, bis nichts mehr übrig bleibt, bis man schier aus dem Leben scheiden wollte. Und dann wird er lachen. Dann hat er alles erreicht, was er erreichen wollte. Aber wir sind nicht hier, um vom Teufel aus dem Leben befördert zu werden. Wir sind hier, um von Gott aus dem Tode ins Leben hinübergebracht zu werden. Denn so steht's geschrieben, Johannes 5, 24, wer an den glaubt, der mich gesandt hat, ist vom Tode ins Leben hinübergegangen und kommt nicht in das Gericht. Kommt nicht in das Gericht. Der Feind mag manches vorhalten und uns wirklich das Leben schwer machen wollen. Aber lasst uns glauben, von Herzen glauben, denn dadurch ehren wir Gott. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber mit Glauben werden wir vorwärts gehen können. Ich habe die Bitte, und ich meine sie ganz ernst und aufrichtig. Wir haben unseren Bruder heute hier. Mein Dienst ist der Dienst der Belehrung, der Verkündigung des Wortes, wie es mir aufgetragen worden ist. Aber wenn wir einen Bruder in unserer Mitte haben, der den Glauben hat, ganz gleich, was wir haben mögen, für uns zu beten, dann wollen wir diese Gelegenheit wahrnehmen, sie nicht an uns vorübergehen lassen. Und da sollte keiner zurückbleiben. Keiner sollte denken, was denkt jetzt der andere? Vergesst doch alle anderen. Wir stehen vor Gott, wir möchten Gott erleben, wir sind hier, damit der Geist Gottes durch das Wort Gottes an der bluterkauften Schar wirken kann. Und so lasst uns glauben von ganzem Herzen. Und ich würde bitten, dass wir einfach aufstehen, dass unser Bruder nach vorne kommt und dass wir dann beten für alle, die Gebet wünschen. Macht euch keine Sorgen. Wenn ihr Glauben habt, lasst uns aufstehen. Lasst uns aufstehen und beten. Und wer dann sich gedrungen fühlt, nach vorne zu kommen, soll es getrost tun. Wir werden als Brüder mitbeten und Gott wird segnen. Allmächtiger Gott, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für dein Wort, für deine Gnade, für die Erlösung, für das Heil. Wir danken dir für all deine Knechte, die Propheten, für alle Apostel. Wir danken dir für Bruder Brennin, der dein Wort neu auf den Leuchter gestellt hat, kompromisslos durch Offenbarung des Geistes verkündigen durfte. Wir danken dir für alle Brüder, für alle Schwestern. Wir danken dir auch für die Ältesten. Wir danken dir für die dienenden Brüder. Wolltest du sie segnen? Wir sind in deiner Liebe verbunden, geliebter Herr. Und wir bitten für alle, die den Kelch des Heils getrunken haben. Du wollest sie führen, du wollest alles zum Besten wenden und deinen Weg mit uns haben. Wir glauben dir, wir vertrauen dir. Hilf uns, treuer Herr, dann ist uns geholfen. Segne uns, dann sind wir gesegnet. Du kennst die Nöte der Einzelnen, auch die Gebetsanliegen des Bruders aus Italien, der angerufen hat heute. Herr, und all die anderen Nöte, wo immer sie sein mögen, Herr, alle Gebetsanliegen bringen wir dir, dem allmächtigen Gott. Und wir möchten in Kürze hören, dass du dich als der Lebendige bezeugt hast, geliebter Herr. Versetze uns in die Lage, dass dein Wille durch uns geschehen könnte. Dir sei die Anbetung für alles in Jesu Namen. Amen.
Amen.